Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. In der heutigen Episode geht es wieder um wahre Helden, stille Helden. Es ist schlichtweg meine Lieblingsrubrik hier. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Und heute, ihr Lieben, ja, heute ist wieder Zeit für wahre Helden, stille Helden. Und ich habe etwas ganz, ganz Außergewöhnliches gesucht und natürlich auch gefunden. Beziehungsweise ich habe mich daran erinnert an eine atemberaubende Geschichte und die möchte ich dir heute vorlesen. Jawohl! Du hörst richtig, vorlesen. Und mir geht es darum, sicherlich, also ich vermute mal, du kennst die Frau gar nicht, um die es heute geht. Es geht nämlich um Wilma. Und Wilma ist eine absolute außergewöhnliche Frau. Oder sie war es. Und ich möchte gar nicht groß etwas zu ihr erzählen im Nachgang dieser Geschichte. Ich möchte dir ihre Lebensgeschichte erzählen. Aus der Rubrik Wahre Helden, stille Helden. Also, das Learning, was du heute mitnimmst, erschaffst du dir selbst. Überlege dir nach diesem Podcast, was es mit dir macht und wo du in deinem Leben stehst und welche Schienen du ablegen möchtest und welchen Widerstand du anderen Dingen gegenüber einfach hervorbringst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, lehn dich zurück. Ich werde dich unterhalten als ein hoffentlich guter Redner mit der Geschichte von Wilma Rudolfs. Also, es geht los. Attacke, ich habe das glaube ich noch nie gemacht. Ich bin ein bisschen, ich habe noch nie vorgelesen, noch nie ein Hörbuch eingespielt oder sowas. Von daher nur Podcast rumgelaber. Also, es geht los. Die Gazelle ohne Schiene. Wilma Rudolfs. Stiller Widerstand. In einem kleinen Holzhaus in St. Bethlehem, Tennessee, im Sommer 1948 schwebt die Hitze wie ein schweres Tuch über den Feldern. Moskitonetze an den Fenstern filtern das Licht in schmale Streifen, die über den abgedunkelten Holzboden tanzen. 8 Jahre ist Wilma Rudolph alt und ihre Welt ist durch ein Fenster begrenzt. Durch das sie andere Kinder beobachtet. Kinder, die rennen können. Die Küche riecht nach Kräutern und dem süßlichen Duft von Kamillentee, den Wilmas Mutter Blanche für die Kompressen verwendet. Es ist Abend. Jener heilige Moment in einer Familie mit 22 Kindern. 22 Kindern, wenn einige schon schlafen und andere leise sein müssen. Blanche Rudolph stellt eine emaillierte Schüssel mit dampfendem Wasser auf den Tisch. Ihre Hände, rissig vom Waschen fremder Wäsche, greifen sanft nach dem Bein ihrer Tochter. Die schwere Metallschiene mit den verrosteten Schrauben löst sich mit einem leisen Klick. »Brennt es, Mama?« fragt Wilma, obwohl sie die Antwort schon kennt. »Nur ein bisschen, Liebes.« Aber Wunder brauchen Geduld. Wilma beißt sich auf die Unterlippe. Sie weiß, was nun kommt. Das tägliche Ritual aus Dehnen, Reiben, leisen Tränen. Aber sie weiß auch, dass ihre Mutter recht hat. 4 Jahre ist es her, dass das Poliovirus ihr den linken Fuß verdrehte und das Bein zu einem dünnen Strich schrumpfen ließ. 4 Jahre seit dem Tag, an dem der weiße Arzt im getrennten Wartezimmer des Krankenhauses in Nashville sagte, dieses Kind wird niemals richtig laufen. 40 Meilen mussten sie fahren, 2-mal die Woche, weil nähere Krankenhäuser keine Schwarzen behandelten. Nicht richtig, nicht vollständig, nicht mit Hoffnung im Blick. Ein großer Bruder lehnt im Türrahmen. Ein Kleiner schläft auf der Bank. Wilma beobachtet, wie ihre Mutter methodisch arbeitet. Kräftige Kreise, die dem Muskel sagen, wach auf, gib nicht auf. Die Küche wird zum Heiligtum einer stillen Rebellion. Hier, zwischen Suppentöpfen und dem alten Ofen, zwischen den Wandkalendern mit den markierten Arztterminen, formt sich ein Widerstand gegen ein Urteil, das in weißem Kittel daherkommt. »Erzähl mir von der Schule«, sagte Blanche, während ihre Finger nicht innehalten. Wilma schluckt. »Die Schule, ein weiteres Schlachtfeld, die Blicke, wenn sie mit der Schiene den Flur entlang klappert, die Pausen, in denen sie auf der Bank sitzt, während andere spielen, die Lehrerin mit dem mitfühlenden Blick, der schlimmer ist als alle offenen Ablehnungen. »Sally Jenkins hat gesagt, ich sehe aus wie ein kaputter Vogel«, sagt Wilma leise. Blanche hält inne. Nur einen Atemzug lang, dann lächelt sie. Nicht mit Mitleid, sondern mit jedem klaren, unbeirrbaren Würde, die sie ihren Kindern jeden Tag vorlebt. »Weißt du«, sagt sie, während ihre Hände wieder zu arbeiten beginnen, »manchmal müssen wir zerbrechen, damit wir erfahren, wie stark wir wirklich sind. Wie ein Knochen, der heilt und dann fester wird als zuvor.« Sie taucht ein Handtuch in das Wasser, das nun nicht mehr dampft. »Dein Vater und ich mussten jeden Tag zerbrechen und wieder aufstehen, seit wir Kinder waren, in einer Welt, die uns sagt, wir gehören nicht dazu. Aber schau her!« Sie zeigt auf die Wand, wo Fotos der Geschwister hängen, einige in Schuluniform, andere in Arbeitskleidung. »Wir stehen immer wieder auf!« Das Ritual endet, wie es immer endet, mit einer leichten Decke über den freien Bein und einem Kuss auf die Stirn. Aber heute ist etwas anders. Wilma greift nach der Schiene, die auf dem Tisch liegt. Dieses Gerüst aus Metall und Leder, das ihr Leben einengt wie ein zu eng geschnürtes Korsett. »Mama«, sagt sie, ihre Stimme kaum hörbar im gedämpften Licht der Petroleumlampe, »ich will es ohne versuchen. Morgen, nur im Haus.« In den Augen ihrer Mutter sieht sie die Angst. Zu früh? Ein Rückschlag? Aber sie sieht auch etwas anderes. Respekt für die 8 Jahre alte Seele, die entscheidet: Dies ist mein Körper, mein Kampf, mein Weg. Nur im Haus, bestätigt Blanche, und ich bin die ganze Zeit bei dir. Als die Morgensonne durch die Ritzen der Holzveranda fällt und Staubteilchen in goldenes Licht tanzen, steht Wilma auf. Kein Klicken mehr von Metall, nur das Flüstern nackter Füße auf kühlem Boden. Sie stützt sich an Stühlen ab, an der Wand, an der breiten Schulter ihres Bruders, der so tut, als merke er nichts. 3 Schritte, 5 Schritte. Sie fällt, richtet sich wieder auf, geht weiter. Im Radio singt Mahalia Jackson von einem Weg über den Jordan und Wilma findet ihren eigenen Rhythmus. Ein Stolpern, das langsam zu einem Gehen wird. An jedem Tag, in jedem Haus, mit den quietschenden Dielen und den alten Familienfotos beginnt ein Weg, der Jahre später die Welt zum Innehalten bringen wird. Nicht mit großen Worten oder Manifesten, sondern mit der stillen Weigerung, Grenzen zu akzeptieren, die andere für sie gesetzt haben. 1 Jahr vergeht. Die Metallschiene hängt nun meistens am Haken. Wilma geht zur Clarksville Colorado School jeden Tag zu Fuß. Jeden Tag ein bisschen sicherer. Als die Sommerferien kommen, passiert etwas Unerwartetes. Das Basketball findet sie. Auf dem staubigen Platz hinter der Kirche, wo die Jungen spielen, steht die zunächst nur abseits. Dann wirft ihr jemand den Ball zu. Sie fängt ihn und für einen Moment vergisst sie das schwächere Bein. Die Jahre der Einschränkung, den ständigen Kampf gegen die Schwerkraft. Sie beginnt zu spielen, täglich, stundenlang. Mit jedem Sprung, jedem Wurf, jedem schnellen Schritt erwacht etwas in ihr. Ein Hunger nach Bewegung, nach Geschwindigkeit, nach dem Gefühl, der Schwere zu trotzen. In der Borrocks High School wird sie Teil der Basketballmannschaft, die Nummer 22 auf ihrem Trikot ist. Viel zu groß. Die Turnschuhe sind abgetragen und stammen aus zweiter Hand. Aber wenn sie über das Spielfeld fliegt, sieht niemand das. Sie wird Skeeter genannt. Die Mücke, wegen ihrer Geschwindigkeit. Sie ist dieser Hunger nach Geschwindigkeit, der die Aufmerksamkeit von Ed Temple erregt, dem Leichtathletiktrainer der Tennessee State University. Er beobachtete Wilma bei einem Schulturnier und sieht nicht das, was alle anderen sehen, das dünne Bein, die leichte Asymmetrie im Gang. Er sieht die angeborene Leichtigkeit, mit der sie Raum durchschneidet, die Art, wie sie für Bruchteile von Sekunden zu schweben scheint. »Du sollst laufen«, sagt er nach dem Spiel. »Richtig laufen, auf der Bahn.« Sie lacht nervös. »Ich bin nicht schnell.« »Das«, sagt er mit einem Lächeln, »das selten ist, aber echt, ist etwas, das wir herausfinden sollten.« Er lädt sie zu einem Sommertrainingslager ein. Die Hürden stapeln sich. Busfahrten nach Nashville, Übernachtungen, Trainingskleidung, die die Familie sich nicht leisten kann. Aber die Gemeinde tritt zusammen, Kuchenverkäufe, gesammelte Dollars, ein Cousin, der einen Mitfahrplatz in seinem Truck anbietet. Das erste Training ist eine Offenbarung und eine Demütigung. Die anderen Mädchen sind schneller, erfahrener. Wilma kämpft mit der Technik, mit der Atmung. Am Ende des Tages sitzt sie alleine auf der Tribüne. Tränen rinnen ihr über das Gesicht und fallen in den roten Staub der Bahn. Ed Temple setzt sich neben sie, ohne sie anzusehen. »Das war erst Tag 1«, sagt er schlicht. »Ich gehöre nicht hierher«, flüstert sie. »Hast du jemals eine Gazelle beim Laufen zugesehen?«, fragt er unvermittelt. »Wenn sie geboren wird, stolpert sie auch. Aber sobald sie ihren Rhythmus findet, schwebt sie.« Er steht auf, klopft leicht auf die Schulter. »Morgen, 6 Uhr früh, wir finden deinen Rhythmus.« Und das tun sie. Tag für Tag, Monat für Monat. Das schwache Bein wird stärker, die Geschwindigkeit nimmt zu. Mit 16 qualifiziert sie sich für die Olympischen Spiele 1956 in Melbourne und gewinnt Bronze mit der Staffel. Aber es ist Rom 1960, wo die Welt innehält. Die schnellste Frau auf Erden, dreifaches Gold. Die Kommentatoren suchen nach Worten für das, was sie sehen. Diese fließende Anmut, diese scheinbare Mühelosigkeit, die schwarze Gazelle, nennt sie sie, der Tennessee Turbo. Was sie nicht wissen, nicht sehen können, jeder dieser Schritte trägt die Erinnerung an jenen Abend in der Küche, an die Schiene, an die Hände der Mutter, an den ersten unsicheren Gang über den Holzboden des Elternhauses. Nach Rom kommt Wilma zurück nach Clarksville und die Stadt plant eine Parade. Traditionell getrennt. Schwarze Zuschauer hier, weiße dort. Separate Eingänge zum Bankettsaal, separate Tische. Wilma, nicht laut, nicht mit Parolen, sagt einfach: »Nein, nicht für mich. Entweder feiern wir gemeinsam oder ich komme nicht.« Und so geschieht es. Die erste integrierte öffentliche Veranstaltung in der Geschichte Clarksvilles. Kein großer politischer Akt, kein dramatisches Aufbegehren. Nur eine junge Frau, die still an einem Grundsatz festhält: Würde ist unteilbar. Das ist es, was wahre Heldentum ausmacht. Nicht der Glanz der Medaille, nicht die Rekorde, nicht einmal der Jubel der Menge. Es ist dieser stille, beharrliche Widerstand gegen die Grenzen, die andere für uns abstecken. Es ist das Abendlicht in einer bescheidenen Küche, wo eine Mutter zu ihrer Tochter sagt: Wunder brauchen Geduld. Es ist die Weigerung eines Kindes, im Schatten zu bleiben. Wilma Rudolph hat uns hinterlassen mehr als Medaillen. Sie hat uns gezeigt, dass Heldentum oft in den ungesehenen Momenten wächst. In den zermürbenden Therapiestunden, in den einsamen Morgenläufen, in den täglichen kleinen Entscheidungen nicht aufzugeben. Als sie 1994 viel zu früh starb, hinterließ sie eine Generation von Mädchen, die durch sie gelernt hatten. Wir können fliegen, auch wenn uns gesagt wird, wir könnten nicht einmal gehen. Dass manchmal die leisesten Stimmen am Ende am weitesten tragen. Dass wir alle die Schienen ablegen können, die andere für uns geschmiedet haben. Und dass wahre Größe nicht im Moment des Triumphs liegt, sondern in all den ungesehenen Augenblicken davor, wenn wir fallen, aufstehen und weitermachen. Einfach, weil wir uns selbst schuldig sind. Wilma Rudolph, die Gazelle ohne Schienen. Eine stille Heldin, deren Schritte bis heute nachhallen. Ich wünsche dir eine bewegte Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bye, bye. Dein Stefan.